Ich begrüße im Radio Stephansdom-Gespräch Frau Gräfin Eleonore Schönborn. Anlass unseres Gesprächs ist ein sehr erfreulicher, Ihr Geburtstag. Frau Gräfin Schönborn, was ist denn Ihr Lebensrezept und Ihr Geheimnis, dass Sie sich Ihre Jugendlichkeit, Ihren frischen Geist bewahrt haben?
Als allererstes ist es eine Gnade. Das ist eine Gnade und die muss man sich nicht erwerben, die bekommt man, aber man muss sie erkennen. Man muss erkennen, dass einem Gaben gegeben sind, das steht ja auch schon im Evangelium, man soll seine Talente nützen. Und wenn man das kann, im Laufe eines langen Lebens lernt, dass eigentlich alles ein Geschenk ist. Die Gesundheit ist ein Geschenk, die Möglichkeit, geistig noch rege zu sein, ist ein Geschenk. Und dafür muss man halt danken. Und wenn man fröhlich ist und dankbar ist, ich glaube, das ist eigentlich ein Rezept.
Man muss dazu sagen, wenn man einen Blick auf 9 Jahrzehnte Leben machen kann, machen darf, dann hat es dir ja nicht nur leichte Jahre gegeben.
Natürlich nicht. Es hat sehr viele Enttäuschungen gegeben. Vor allem hat es einen ganz starken Eingriff in unser aller Leben gegeben im Jahr 45. Nicht nur 45, schon 38, 39 mit der Besetzung durch den Hitler-Deutschland. So, ich habe beides erlebt. Ich habe es in Österreich erlebt als Schülerin. Ich habe es in Böhmen erlebt. Also die beide Male, ich habe erlebt die Besatzung des sogenannten Sudetenlandes, ich habe erlebt die Protektorat Böhmen und Mähren. Also ich habe dreifach einen Überfall der Nazi-Herrschaft erlebt. Und dann den Krieg, den Weltkrieg, vor dem wir alle immer Angst gehabt haben, aber er ist eben gekommen, leider. Und weil wir von unseren Eltern immer wieder gehört haben, wie schrecklich ein Krieg ist, nämlich der Erste Weltkrieg. Und daher war das eigentlich ein Albtraum, der dann Wirklichkeit geworden ist. Und die ganz arge Wirklichkeit war dann die Vertreibung aus der Tschechoslowakei im Jahr 1945. Und zwar so brutal, dass wir wirklich also ohne jegliche Mittel an der Grenze gestanden sind, wenn wir sie überhaupt erreicht haben. Ich habe das Glück gehabt, relativ gut wegzukommen, relativ für damalige Zeiten. Ich habe kein Lager gehabt, ich habe keine Repressionen gehabt, ich bin einfach ausgewiesen worden.
Ihre Eltern, Ihr Vater hatte eine Zuckerfabrik in Wieschau und Sie sind sozusagen in die Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs hineingeboren.
Also die Zuckerfabrik hat meinen Großeltern gehört. Skutecki war eine von den vielen sehr bekannten Zuckerfamilien, die es da in Böhmen und Mähren gegeben hat. Und mein Vater war Staatsbeamter bis zum Ersten Weltkrieg in der K&K-Monarchie und hatte nach dem Weltkrieg dann natürlich keinen Posten mehr als Beamter bekommen und ist eingetreten in die Fabrik seines Schwiegervaters, also meines Großvaters, und hat in kürzester Zeit fließend Tschechisch gelernt und war dann kaufmännischer Direktor von der Zuckerfabrik in Wieschau in Mähren. Und dort haben wir gelebt und dort bin ich auch aufgewachsen in der Nähe. Wir haben dann nicht direkt in Wieschau gelebt, sondern 10 Kilometer weiter in einem ehemaligen Forsthaus, das wir sehr geliebt haben. Dort haben wir unsere Kinderzeit verbracht. Nur ein großer Schatten war die Krankheit meines Vaters, der MS, also Multiple Sklerose, gehabt hat und mit 44 Jahren gestorben ist im Jahr 31. Das war natürlich schon der erste Kummer meines Lebens.
Wie viele Geschwister hatten Sie denn?
Wir waren 4, ich bin die Jüngste, also meine 2 ältere Schwestern, mein Bruder. Mein Bruder sollte eben damals noch die Fabrik übernehmen. Und das hat sich alles aufgelöst im Zuge der Vertreibung. Und meine beiden Schwestern waren dann verheiratet, die eine in Graz. Und eben meine älteste Schwester, die hat mir dann auch bei der Flucht verholfen, weil mein Schwager war aus Österreich ausgewiesen als Staatsbeamter und war in Prag, bei einer Behörde in Prag und hat mir dann durch die österreichische Botschaft geholfen, also herauszukommen im Jahr 45, im Juli oder August 45 bin ich dann mit einem Auto aus der österreichischen Botschaft bis nach Horn in Niederösterreich gekommen. Und dann war ich in Breiteneich bei einer entfernten Cousine untergebracht und da haben wir den ganzen Winter verbracht. Da habe ich zwei Söhne gehabt. Meine Tochter ist dann später in Graz geboren und der jüngste Sohn dann in Schruns, wo wir also endgültig gelandet sind.
Frau Gräfin Schönborn, Sie haben ja auch in jungen Jahren geheiratet.
Ja. Ich habe sehr jung geheiratet, und zwar im Krieg. Und das war ein sehr spontaner Entschluss. Wir haben uns vielleicht 48 Stunden gekannt, wie mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Er war selber am Weg nach Russland und ist dann auch bis Stalingrad gekommen. Und da haben wir geheiratet, sogenannte Kriegstrauung. Das ist also dann im Mai, 10. Mai 1942, haben wir geheiratet. Und dann habe ich eben in seinem Schloss, also in seinem Besitz in Skalken bei Leitmeritz, da habe ich das dann sozusagen in Besitz genommen und habe dort gewohnt und den Hof geführt, weil ich hatte im Jahr 39, 40 ein Landjahr gemacht bei einer Tante in Bayern, sodass ich etwas von Landwirtschaft schon mitbekommen habe. Habe dann diesen Besitz von meinem Mann geführt bis zum Jahr 45 eigentlich. Mit Hilfe natürlich eines Verwalters, aber immerhin, ich hatte so die Oberaufsicht. Ja.
Sie haben es schon mehrmals erwähnt in unserem bisherigen Gespräch, dieses Trauma der Vertreibung. Man kann sich das kaum vorstellen. Können Sie uns da ein wenig etwas schildern? Wie brutal ist das verlaufen?
Die tschechische Gendarmerie in der Früh um 5 ins Schloss gekommen, wo mein Schwiegervater mit und meine Schwägerin mit und schlesische Flüchtlinge, also es waren ungefähr 30 Personen, die im Schloss untergebracht waren. Sehr viele Flüchtlinge schon aus Schlesien. Ja, und er ist in der Früh gekommen und hat gesagt, Herr Schönborn, Sie sind ausgeladen aus der Tschechoslowakischen Republik mit Ihrer ganzen Familie. Mein Schwiegervater, der sehr viel Humor gehabt hat, alles in Tschechisch natürlich, hat gesagt, ich weiß zwar nicht, dass ich hier eingeladen war, weil ich bin hier zu Hause, aber es wird schon so sein. Ja, und dann sind die also alle weggeschickt worden und da war der Moment, wo mir mein österreichisches Papier, nämlich mein Heimatschein nach Weidhofen an der Thaya erstaunlicherweise, sehr geholfen hat. Das war nämlich so, mein Vater war Staatsbeamter vor dem Ersten Weltkrieg und wie er geheiratet hat, war er zuständig, weil er Konzeptspraktikant in Weidhofen an der Thaya war, bei der Bezirkshauptmannschaft, war er dorthin zuständig mit seiner ganzen Familie, also mit uns Kindern auch. Und daher hatte ich einen Heimatschein aus Weidhofen an der Thaya, das ich nie gesehen habe natürlich. Aber wie wir Kinder waren, haben meine großen Geschwister gesagt, wenn du nicht brav bist, kommst du ins Armenhaus nach Weidhofen an der Thaya. Das war so ein bisschen ein Schreck, aber es war meine Lebensrettung. Dadurch, die Tschechen haben nämlich doch einen gewissen Unterschied gemacht zwischen Österreichern und Deutschen. Die Tschechen waren auf dem Standpunkt, haben das dann verbreitet, auch als wahre Geschichte, was natürlich nicht stimmt, dass die deutschsprachige Bevölkerung mit dem Hitler gekommen ist und daher auch mit dem Hitler gehen musste. Was natürlich eine solche Geschichtsfälschung ist, denn alle diese Familien, inklusive Bauern und alle, haben ja seit Hunderten von Jahren da gelebt. Nur haben sie halt im Auge der Tschechen den Schönheitsfehler gehabt, dass sie Deutsch gesprochen haben. Aber das ist sehr schwer zu erklären, das ist eine historische Sache. Es ist mit je weiter man davon entfernt ist, muss man das auch historisch sehen und das sind gegenseitige Beleidigungen, die einfach da sind. Ja. Wir waren 3 Millionen Menschen, die von heute auf morgen mit nichts auf der Straße gestanden sind. Und davon ungefähr 10% sind umgekommen, verhungert, in Lagern, auch zu Tode geprügelt teilweise, also grauenhafte Geschichten. Meine arme Mutter zum Beispiel, meine Mutter ist in einem Lager bei den Tschechen, nicht im Lager selber, sondern dann in einem Spital an einer Lungenentzündung gestorben, mit 54 Jahren. Und das war nur ein Einzelfall, es waren ja hunderte Fälle.
Dann ging es nach Österreich?
Ja, also die Geschichte mit meinem Mann war folgende. Er war in Stalingrad, ist zurückgekommen aus Stalingrad im November 1942, also noch vom Ende, also bevor alles Schluss war. Und ist zu rechtzeitig gekommen und die ist dann in den Westen versetzt worden. Er war verwundet in Stalingrad und war dann eine Zeit lang zu Hause auf Heimaturlaub. 1943 ist dann mein erster Sohn geboren. Da war mein Mann noch beim Militär, beim deutschen Militär und war auch da zur Taufe und so. Und dann ist er nach Westen gekommen, nach Frankreich. Und da war schon, es war noch nicht so gut vorauszusehen, aber immerhin 43, hat er immer gesagt, wenn er gegen die Engländer kommt oder wenn die Engländer es schaffen zu landen, dann wird er also absolut zu den Engländern gehen. Also überlaufen, das hässliche Wort desertieren ist halt, es ist, wenn, streng genommen heißt es desertieren. Aber erstens war seine Urgroßmutter, glaube ich, Engländerin. Und mein Mann hat sich ja immer geweigert, deutscher Offizier zu werden. Er hat also immer, wenn es jedes Mal hat es geheißen, ein Graf Schönborn wird Offizier, hat er diesen herrlichen Spruch gemacht, Herr Oberstleutnant, ich habe keine Schrecksekunde. Keiner hat gewusst, was er damit meint, aber es war seine Ausrede, ich habe keine Schrecksekunde. Das heißt, ich kann nicht führen, ich kann nicht reagieren und so weiter. Und mit dieser herrlichen Ausrede ist er nicht einmal Gefreiter, war er, glaube ich, gemeiner Soldat oder gerade noch Gefreiter. Und war ebenso auch nicht sehr gut behandelt von den Deutschen, er war auch in einer Strafkompanie eine Zeit lang. Also jedenfalls hat er immer gesagt, ich gehe sofort zu den Engländern. Und hat mir gesagt, ich soll mich nicht besorgen und nicht aufregen, was natürlich leichter gesagt als getan war, weil ja die Sippenhaftung bestanden hat. Ja. Aber wir waren jung und unbesorgt und ich war natürlich voll einverstanden, dass er das tut, weil ich ja auch eine ziemliche Anti-Nazi war, schon aus der Schulzeit. Und da habe ich gesagt, ja, prima, geh nur, so quasi. Und dann kam die Invasion in Belgien und da ist er übergelaufen in Belgien. Also im Jahr 1944. Ja, so war das.
Sie haben das ja auch im vergangenen Jahr betont, denn es gab eine Ausstellung über Wehrmachtsdeserteure und da wurde eigentlich diese Geschichte über Ihren Mann erst bekannt.
Es ist so, man hat das natürlich nicht an die große Glocke gehängt, so ungefähr. Aber es war ja in den Augen von vielen Verwandten und den alten Herrschaften war das ja nicht gerne gesehen, sagen wir vorsichtig, ja. Wir haben auch erlebt, dass, wie wir dann in Wien manchmal waren, dass man uns also gemieden hat, sagen wir so. Also nicht alle, aber einige, die doch auch, leider hat es ja auch unter den Aristokraten ziemlich viele Anhänger vom Hitler gegeben, die nämlich, ich habe immer gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben wirklich nicht gewusst, aber sie waren halt, haben das verwechselt, das Deutschtum mit Hitler. Also man kann nur sagen, nach dem alten, guten, alten Spruch, sie haben es mit einem Radetzky-Marsch verwechselt, nicht? So ungefähr. Aber besonders in den Sudetenländern, also in den deutschsprachigen Ländern, waren doch sehr viele, die sehr nach dem Jahr 2018 sehr gelitten haben unter den Tschechen. Die Tschechen waren sehr unfreundlich. Deutsche durften nicht Beamte werden, sie durften kein Staatsdiener werden und sind eben wirklich als minderwertig behandelt worden. Und dann kam der Hitler und da haben sie gedacht, so jetzt kommen wir wieder zu unserem Recht. Also in ihren Augen, in den Augen der, nicht meiner Familie, aber der Familie meines Mannes, waren doch einige, die das also sehr ehrwürdig gefunden haben. Sie hat sich dann verlaufen, es wurde dann vergeben und vergessen, aber am Anfang war es doch so.
Diesen Lebensoptimismus, den Sie verbreiten, den Sie ausstrahlen, Frau Gräfin, den hatte man besonders natürlich dann in der Zeit, wie man eben nach der Vertreibung, wie es nach Österreich ging.
Die erste Station war Breiteneich bei Horn. Von dort weg bin ich dann nach Graz, eben wieder zu meiner lieben ältesten Schwester. Dann ist mein Mann nach Graz gekommen aus Hamburg. Die Engländer haben ihn dann entlassen. Leider ist mein Mann dort krank geworden, er war so ausgehungert vom Krieg und hat eine offene Tuberkulose bekommen und musste also dringend und schleunigst nach Davos. Die Schweizer haben also Verwundeten oder kriegsgeschädigten Österreichern also bezahlt eine Kur. Und jetzt war mein Mann aber noch nicht Österreicher, das war also sehr spannend, ich musste also nach Wien fahren. Weil ich war schon Österreicherin, wieder zurück Österreicherin, anerkannt von der Landesregierung Graz. Dort war natürlich, wie es halt bei überall geht, da war ein Onkel, der war in der in der Bundesregierung und er hat diesen Akt von meinem Mann halt hinaufkatapultiert auf die Nummer 1 und er hat es bekommen. Er hat am Nachmittag den Pass bekommen und am Abend ist er in die Schweiz gefahren. Das war alles immer sehr spannend. Und inzwischen war ich in der Hoffnung mit meiner Tochter, die habe ich dann in Graz geboren im September. Anschließend sind wir dann in die Schweiz. Da hat uns die Gräfin Bottiani eingeladen in die Schweiz und dort waren wir dann den ganzen Winter, dann waren wir in Kitzbühel, dann waren wir am Attersee, hin und her, mein Mann immer noch in Davos. Er war 5 Jahre, bis er ganz gesund war. Nur dann, eben irgendwann, war halt kein Geld mehr da. Ich meine, der Schmuck war verkauft, das war also alles. Und mir war es inzwischen unangenehm, immer nur von der Gnade von reichen Verwandten zu leben. Das war nicht mehr drin. Und da bin ich 2-mal hintereinander nach Vorarlberg gefahren. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Da habe ich, erstens habe ich mich nicht sehr bemüht und es war nicht. Und das zweite Mal war ich eben, dann ist es mir sehr gut gegangen. Da habe ich gleich eine Stelle bekommen bei der Firma Getzner in Bludenz. Vom damaligen der Chef, inzwischen leider alle längst gestorben, Richard Gassner. Zuerst habe ich gesagt, ich muss weben lernen, weil wir auswandern wollen. Hat er mich durch die Weberei führen lassen und ich zurückgekommen bin. Aus der Führung hat er mich lachend gefragt, ob ich noch weben lernen will. Da habe ich gesagt, wenn er etwas Ruhigeres hätte, wäre es schon ganz angenehm, denn es ist ein höllischer Lärm in so einer Weberei. Und da war wieder ein Glück. Und Sie sehen, man muss auch Glück haben. Man muss Glück haben, man muss es erfassen. Und da hat er gerade gesucht eine Privatsekretärin, also eine Chefsekretärin. Es war gerade die Zeit, wo der Marshallplan zum Tragen gekommen ist und immer von Engländer und Amerikaner da waren und Franzosen und so weiter. Obwohl ich nicht sehr viel konnte, aber Sprachen habe ich halt können.
Das hat Ihnen berufliche, einkommensmäßige Unabhängigkeit geboten. Allerdings leider privat scheiterte man dann mit der Ehe.
Ja. Der Beginn der Ehe war ja schon sehr komisch, dass man sich nur so kurz gekannt hat. Es wäre, wenn wir zu Hause geblieben wären und mein Mann seiner Malerei war ja Maler, akademischer Maler und hat nicht viel im Sinn gehabt mit seinen Ländereien. Ich hätte den Ländereien geführt und er hätte gemalt und das wäre alles in dem großen Schloss. Wahrscheinlich hätten wir uns nie getrennt. Nur das Zusammenleben dann in einer Dreizimmerwohnung und ich arbeiten und er kein Verdienst, er hat dann mir zurückgekommen ist von Davos. Dann natürlich ist etwas passiert, also etwas geworden. Er hat dann als Farbberater gearbeitet für die Industrie, erst für unsere Firma und dann für die Stickereiindustrie und dann auch hier in Wien, also mit Farbkarten und so weiter. Und das, natürlich haben wir uns auseinandergelebt. Und ich kann es nur jedem Menschen sagen, so lange wie möglich nicht scheiden. Wir haben es uns beide sehr lange überlegt und haben es auch mit den Kindern besprochen, sofern sie erwachsen, also sie waren ja noch nicht erwachsen. Aber mit den Kindern haben wir darüber gesprochen. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, es tut mir bis heute leid. Es tut mir echt leid, dass ich diese Ehe nicht durchgehalten habe, weil es einfach die Grundlage für die Kinder. Und sie haben zwar sehr höflich gesagt, nein, es war alles bestens, aber ich weiß, dass es ihnen sehr wehgetan hat.
Ja. Frau Gräfin Schönborn, aus der dritten Heimat Vorarlberg oder aus der vielfachen Heimat Vorarlberg wurde dann eine immerbleibende. Sie wohnen mittlerweile in Schrunz im Montafon. Ihnen ist etwas wichtig aus dem persönlichen Lebenserfahrung, die Aussöhnung einerseits und Sie engagieren sich auch für asylwerbende Menschen.
Erstens, das möchte ich noch betonen, dass Schrunz wirklich meine Heimat ist. Ich habe bis 30 Jahre in Bludenz gearbeitet, bin mit 60 in Pension gegangen und war aber dann sehr engagiert im Dorf, also mit Museum und ich war 10 Jahre in der Gemeindevertretung, 15 Jahre Pfarrkirchenrat, Mitglied, sogar mal Vorsitzende, also geschäftsführende Vorsitzende. Und jetzt ist in der letzten Zeit auf etwas auf uns zugekommen. Da hat ein Lehrer-Ehepaar, sehr nettes Lehrer-Ehepaar, eine Plattform gegründet. Wir brauchen diese Kinder. Es handelt sich um 15 oder 16 Kinder, deren Eltern das Schicksal nach Schrunz verschlagen hat. Sie haben in einem Caritasheim, in einem aufgelösten Kloster, sind sie von der Caritas untergebracht. Die Kinder sind hier, haben sich völlig integriert, sie sprechen fließend Deutsch, sogar Montafoner-Dialekt, sind in allen möglichen Vereinen, Fußballclub und was weiß ich was alles und stehen vor der Ausweisung, also vor der Abschiebung. Und das hat uns bewogen, beziehungsweise das Lehrer-Ehepaar, uns sich wirklich also vehementer dafür einzusetzen. Und das gelingt uns auch. Ich habe im Rundfunk gesprochen, ich habe im Fernsehen gesprochen, ich habe in Zeitungsartikeln immer wieder meine Stimme erhoben. Und das Problem ist, dass diese Leute nicht arbeiten dürfen, was kein Mensch versteht, weil das heißt, sie können bleiben, wenn sie Arbeit haben, und sie dürfen nicht arbeiten. Also es ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Das ist ein so hanebüchenes Gesetz, das man nicht verstehen kann. Und darüber empöre ich mich. Und ich habe das Recht, mich zu empören, weil ich selber ein Flüchtling war. Und ich habe das Recht, mich zu empören über solche Sachen. Wenn die Menschen integriert sind, wenn sie arbeiten wollen. Unter diesen Flüchtlingen, also von den Eltern, von diesen Kindern, da sind einige Männer, die alles können. Sind teilweise Elektriker, Maurer, sogar ein Ingenieur dabei. Ich meine, die sitzen herum und dürfen nichts machen. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Frau Gräfin-Schönborn, Ihnen war es auch wichtig, dass Ihre Kinder Internationalität erfahren.
Wichtig war mir als allererstes, ich habe im Jahr 60 ein Haus gebaut, in Schruns, klein, aber immerhin ein Haus. Wichtig war mir, dass sie ein Zuhause haben, dass sie wissen, wo sie hingehören, einerseits. Andererseits war es wichtig, dass sie in die Welt hinauskommen, und zwar sind sie alle schon sehr jung. Ich habe sie nach Frankreich geschickt, mein ältester Sohn war in England in einem Sommer und die anderen waren in Frankreich, und so ist es halt, ja. Wir haben sie immer weggeschickt, damit sie erstens Sprachen lernen und zweitens lernen, sich international zu bewegen. Und das war auch sehr wichtig. Und ja, es ist auch gelungen. Wie man sieht, sind sie alle an einem anderen Platz. Also meine Tochter lebt in Frankreich und der Christoph war lang in Fribourg. Also mein Sohn war lang Fribourg-Professor. Und naja, jetzt ist er halt Kardinal in Wien. Das ist also nicht weit weg. Und der älteste Sohn ist in München und der jüngste, der Schauspieler, der lebt in der Nähe von Berlin. Der war ein echter Vorarlberger. Erstens einmal ist er in Schruns geboren. Und die Vorarlberger sind ja bekannt dafür, dass sie Hüsle bauen, dass sie Häuser bauen müssen. Ja. Und er hat schon als Kind, überall wo er war, immer sich ein Häuschen gebaut. Ein Bammhaus oder irgendwas anderes. Jetzt hat er in der Nähe von Berlin ein Bauernhaus gekauft und in dem lebt er. Und er hat es umgebaut und wunderschön. Und also ist dort ganz froh.
Es gibt ja auch eine nette Anekdote zu Ihrem Sohn Christoph. Das bezieht sich auf das Konklave vor 5 Jahren bei der Papstwahl, wo Sie Ihren 85er feierten, gerade zu dieser Zeit. Und Sie haben erfahren, eben es ist Konklave, Christoph Kardinal Schönborn ist mit dabei. Es kommt dann die Nachricht, dass ein neuer Papst gewählt worden ist. Sie wussten aber den Namen nicht, sondern mussten nach Hause fahren, weil sie woanders zugegen waren.
Ja. Ich war mit Kollegen in Bludenz und da gibt es ja auch in dieser Sendung Brüder, nicht? Das ist ja eine Sendung, die heißt Zwei Künstler und ein Kardinal, die sehr gut angekommen ist in Bayern und in Österreich leider nie ausgestrahlt wurde, aber in Bayern ist sie schon x-mal wiederholt worden. Und da habe ich das gesagt auch. Und dann hat der Kollege, der gesagt hat, habemus papam, aber ich weiß nicht wen, habe mich ins Auto gesetzt und bin vorschriftswidrig nach Hause gefahren und nach Hause angekommen. Da war mein ältester Sohn, der hat gesagt, er ist es nicht. Also es ist der Kardinal Ratzinger. Gott sei Dank, habe ich gesagt. Gott sei Dank, er ist es nicht. Wir haben also alle, aber der Christoph, mein Sohn, der Christoph hat also immer gesagt, wir sollen uns nicht so aufregen und nicht so tun. Er wird bestimmt nicht Papst. Also er hat es immer gesagt. Und ich habe auch dann damals dem Chauffeur, der Herr Robert, der mit ihm also in Rom war, wie sie da weggefahren sind, war ich zufällig hier in Wien, wie sie losgefahren sind, da habe ich gesagt, Herr Robert, bringen Sie ihn bitte wieder nach Hause. Das hat er auch gemacht.
Frau Gräfin-Schönborn, ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke sehr. Also ich hoffe, dass ich diesen Geburtstag gut überstehe.